Heute zum zweiten Mal zu Gast der Unternehmer, Investor und TV-Star Frank Thelen.
Ich glaube nicht, dass eine Volksbank, Sparkasse und Deutsche Bank gegen ein N26, gegen ein PayPal, eine Cash-App von Square und so weiter in Zukunft noch eine Chance hat, sondern ich glaube, das schnellere, bessere Produkt wird hier gewinnen.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Jetzt kommt die ganz große Reise durch die Digital- und Politikwelt mit Frank Thelen. Frank Thelen ist ja ein langjähriger Freund von OMR, schon häufig auf dem Festival gewesen, auch schon im Podcast gewesen, häufig auch indirekt im Podcast erwähnt worden. Das soll man nicht verschweigen, dank unseres Stammgasts Sven. Ich glaube, da haben sich die Wellen ein bisschen geglättet. Und wie gesagt, wir stehen ja neutral in der Mitte. Ich finde es spannend, was der Frank macht und natürlich extrem erfolgreich mit Die Hülle der Löwen, wo er ja gerade aufgehört hat. Trotzdem hat er sozusagen zum Abschied aus der Sendung nochmal ein zweites Buch rausgebracht, das auch Thema des Podcasts sein soll. 10X oder 10X DNA heißt das, darüber sprechen wir natürlich auch ein bisschen, aber es ist wirklich eine Rundreise durch verschiedensten Themen und Frank ist extrem klar positioniert. Also da wird es sicherlich einiges an Feedback geben auf den Podcast. Ansonsten noch zwei schnelle Hinweise auf Medienprodukte, die ich gerne konsumiere und deswegen gerne weiterempfehle. Auch zwei recht neue. Das eine ist der Newsletter Startup Insider von Jan Thomas aus Berlin. Rund um diesen Newsletter baut er gerade so ein kleines Medienunternehmen mit Podcasts und allem drum und dran auf. Aber erstmal den Newsletter vielleicht abonnieren, startupinsider.de. Hat man jeden Morgen den ganzen relevanten Kram in seiner Inbox, echt hilfreich. Und zweitens, mein langjähriger Partner Christian Bützer, der hat mir ganz, ganz am Anfang von OMR geholfen, die allerersten Events auszurichten und ist dann nach einigen Jahren in die USA gewechselt und war für Adobe tätig, ist jetzt im Hauptjob bei LinkedIn Product Manager und so eine Art Außenminister auch, also führt immer so durch die deutschen Reisegruppen, die im Silicon Valley ankommen, durch die Gegend und zeigt ihnen so ein bisschen, erklärt ihnen so ein bisschen da die ganze Landschaft und hat einfach ein super Netzwerk. Rund um San Francisco, Silicon Valley kennt er jeden, vor allen Dingen jeden Deutschen so ungefähr. Und da gibt es echt absurde deutsche Erfolgsgeschichten von Firmen oder von Menschen, von denen man noch nie gehört hat oder ganz selten gehört hat. Und das haben wir jetzt nach meinem langjährigen Zureden in einen Podcast gepackt, den der Christian natürlich macht. Der heißt OMR Silicon Valley Update und ist hörenswert. Und da gibt es natürlich überall, wo es Podcasts gibt, einfach nach Silicon Valley Update suchen. Könnte das, was man sonst hier bei OMR hört, gut ergänzen, denke ich. In dem Sinne, jetzt aber rein in den Podcast mit Frank Thelen. Was? Moin Frank.
Moin.
Erzähl mal, es war ja doch ein bisschen überraschend, vor, wann war es, einem halben Jahr, die Ankündigung offiziell, du hörst auf bei DLDL.
Ja, gut überraschend. Für mich war es natürlich eine längere Geschichte intern. Ich wollte eigentlich schon länger raus, weil auf der einen Seite bin ich unendlich dankbar, toll, was ich da erleben durfte und war ja ist ein unfassbarer Erfolg. Auf der anderen Seite hat es mich aber auch immer wieder zurück in meine Technik gezogen und deswegen habe ich so seit der fünften Staffel im Hintergrund schon gesprochen und gesagt, hey, gibt's nicht auch einen guten Ersatz für mich und so, und dann habe ich noch eine Staffel gemacht. Und bin super dankbar für diese Zeit, wo ich sehr viel lernen durfte, natürlich ein tolles Netzwerk aufgebaut habe und so weiter. Freue mich aber jetzt auch wieder zurück in die Technik zu gehen.
Okay, wie viel Arbeitszeit war das denn so? Also, muss ich das vorstellen, so ein Monat im Jahr oder mehr?
Viel mehr. Das ist ja genau auch die Herausforderung. Das ist ja eben eine echte Show. Das heißt, du hast nicht nur irgendwie da die was waren das, 12, nachher 15, 16 Tage im Studio, sondern du hast ja dazu auch noch die ganzen Startups. Das heißt, du musst dann erstmal mit allen eine Due Diligence starten. Das sind sehr viele auf einmal. Es werden ja gar nicht alle Deals durchgezogen, aber du musst dir alle eine ernsthafte Due Diligence machen. Dann baust du die ganzen Unternehmen auf, musst dich auf die Ausstrahlung brutalst hervorbereiten, weil auf einmal ist das ja zack bei 3 Millionen draußen. Also das war schon mehr 50% meiner Zeit, bei denen ich natürlich auch Startups aufgebaut habe, als irgendwie so ein kleines Hobby.
Okay. Und wenn man jetzt die ganzen Jahre mal so als, oder die ganzen Investments, die du über die Jahre gemacht hast, wie viele Jahre hast du das jetzt gemacht, die Show?
7 Jahre.
Also 7 Jahre? Wow.
Ja,
wow.
Yeah, es sind 7 Staffeln. Ja, yeah, es sind 7 Staffeln. Das ist echt auch sehr krass. Ich meine, wir haben auch eine riesen Food-Family aufgebaut und ja, es waren echt, waren verrückterweise 7 Jahre.
Und wie viele Investments so in den Jahren?
Weit über 10.
Okay.
Haben natürlich auch viele haben nicht geklappt. Wir haben auch natürlich unschönerweise sowas wie von Flörke, was dann auch in der Presse diskutiert wurde, aber auch Crispy Wallet und wir haben Fit Taste, also wir haben auch schon wieder ganz viele Insolvenzen, wo wir einfach Unternehmen verloren haben, aber wir haben auch noch 10 Unternehmen aktiv und einige davon auch so richtig erfolgreich.
Also wenn man das mal so als Fonds begreift, ne, dann, wenn du, es war jetzt kein Fonds, der jetzt das alles investiert hat, aber du hast ja zwischenzeitlich auch noch andere Sachen gemacht, aber nehmen wir jetzt mal, du hast über 10, also sind das also 15, 20 Investments gemacht, stelle ich mir jetzt so vor, und 3 am Ende, glaube ich, wenn man das so durchschaut, dürften dann ausreichend vielleicht, um diesen Fonds bestenfalls zurückzuzahlen, also diesen theoretischen Fonds. Ne? 3 Stück sind, glaube ich, so diejenigen, für die es sich wirklich gelohnt hat, das gemacht zu haben, korrekt?
Ja, also das ist so normale, die Metrik, die man hat, also wie so ein Venture Capital Fonds funktioniert. Wir sind ja kein richtiger Fonds, sondern mehr, ja, wir machen quasi unser eigenes Geld, aber am Ende des Tages hat sich auch unter Venture Capital Gesichtspunkten das Ganze gelohnt. Wir haben da so 3, 4 Champions. Das eine ist sicherlich Y-Food. Da haben wir auch gerade 15 Millionen frisches Kapital aufgenommen.
Das heißt, die Firma dürfte jetzt, wenn man da 15 Millionen aufnimmt, dann ist die jetzt sicherlich so Richtung 60, 70 Millionen wert?
Noch mehr.
Noch mehr.
Die ist wirklich, die wächst sehr stark, sehr stark.
Also mal, sagen wir mal 100 vielleicht sogar schon?
Ja, ja. Also geht so in die, vielleicht geht das in die richtige Richtung und ist wirklich ein tolles Team, sehr stark, unfassbar starkes Wachstum, gutes Produkt. Also das
was
ist
machen die?
Einfach so ein Y-Food ist eine Mahlzeit in der Flasche. Das heißt, du hast wirklich alles das, was du brauchst, in verschiedenen Geschmacksrichtungen, vor allen Dingen lecker, hast du wirklich in der einen Flasche oder im Riegel und kannst dann quasi dich sehr praktisch ernähren.
Okay. Und das Zweite, was, glaube ich, auch ganz gut war, was ich immer wieder in Verbindung mit der Show und dir auch lese, ist Ankerkraut, ne?
Ja, Ankerkraut auch sehr, sehr, sehr erfolgreich, mussten auch nie eine Finanzierungsrunde machen, weil sie einfach so profitabel von vornherein waren, sind jetzt überall im Einzelhandel, aber auch super stark auf Amazon, in eigenen Stores, auch eine echte Erfolgsstory und halt Little Lunch.
Und wie viel Umsatz macht Ankerkraut?
Das muss Stefan und Anne sagen, aber also auch schon sehr deutlich zweistellig.
Okay, also ich will nur mal ein bisschen so versuchen, hier so ein paar Metriken zusammenzubasteln.
Ja.
Also sagen wir mal so, die machen jetzt irgendwie 15 Millionen Umsatz, dann sind die das doppelte Wert, 30 Millionen.
Mehr.
Okay. Aber ja. Okay, also sagen wir mal, ich bin jetzt mal wirklich ganz holzschnittartig, sag mal, die sind jetzt 50 Millionen wert. Dann nehmen wir als nächstes Little Lunch. Das ist eine Suppen, Fertigsuppen sozusagen, die dann auch über die Supermärkte verkauft werden. Da bist du auch recht früh rein, ne?
Ja, das sind wir absolut. Das war mega, mega Seed. Also wir hatten irgendwie gefühlt 100 Suppen verkauft. Wir haben das dann mit Judith Williams aufgebaut. Und das ist heute auch in jedem Edeka, Rewe, Real, was auch immer, sind die verfügbar, online super stark, ist eine super starke Marke. Ja, die sind also auch ungefähr so groß wie Ankerkraut.
Also jetzt sagen wir mal wieder ganz großzügig auch 50 Millionen. Danke, da könnte man jetzt
Also in die Richtung, müssen die Gründer immer sagen, aber genau, es ist sicherlich alles so, das sind so die richtigen Ballparks, würde man sagen.
Ja, also wir sind da durchaus großzügig, ich will ja einfach nochmal so die Schlagzeile kreieren. Am Ende hast du vielleicht aus 3 Investments, wenn man die alle zusammen addiert, diese 3 Firmen, dann sind das vielleicht sogar einen Wert geschaffen von 200 Millionen in Summe. Das wäre schon mal eine Bilanz, wo man sagt, okay, ich habe das 7 Jahre gemacht, habt ihr auch natürlich auch Geld investiert, irgendwie, aber wir reden, glaube ich, gerade über alles, vielleicht von einigen Millionen. Bei dir jetzt am Ende sind es irgendwie 200 Millionen wert. Diese Firmen, davon gehören dir dann im Schnitt jeweils so, weiß ich nicht, 10% oder sowas? 15%, 20%?
Im Schnitt muss ich jetzt ausrechnen, etwas über 15%. Also wir haben an Ankerkraut 20, an Little Lunch 23 und an Y-Food irgendwas um 10, glaube ich. Das steht da auch.
Ja, aber sagen wir mal wirklich, jetzt nehmen wir mal diese 200, dann wären das ja 30 Millionen, die du da an Unternehmenswert zumindest jetzt sozusagen, ne, auf dem Papier erarbeitet hättest und investiert hättest oder erschaffen hättest über die Investments. Und das ja mit einem deutlich kleineren Einsatz. Also insofern, wenn man das mal als Bilanz sieht, das haben wir jetzt nicht abgesprochen, sondern ich wollte selber jetzt mal so mir gerade vor Augen führen, dann ist es doch echt zufriedenstellend, oder?
Ja, also ist ein gutes Ergebnis. Wir haben halt das Glück oder Pech, dass unser Technologiebereich vielleicht noch mal besser läuft. Also deswegen ganz, ganz klar, also ein ganz, ganz tolles Ergebnis auch. Bin sehr happy. Wir konnten echt gute Dinge aufbauen. Also unterm Strich, ja, ist es positiv gelaufen, aber wenn du im Technologiebereich, über den wir vielleicht gleich noch sprechen, frühphasig an der richtigen Technologie dabei bist, dann sind da natürlich nochmal andere Multiples im Spiel.
Dann eine Sache, da kann ich dir nicht ersparen, sonst gibt's Ärger. Du hast gerade auch schon erwähnt, kurz dieses Von Flörke-Ding, das hat dich ja auch wirklich selber, sagen wir mal, möglicherweise 100.000 oder Millionen an Imagewert gekostet, weil ich meine, da ging es ja nicht nur um die Firma, die kaputt war, da hattest du ja, glaube ich, jetzt gar nicht so viel investiert, aber am Ende wurde das ja auch noch sehr öffentlichkeitswirksam, sehr negativ für dich. Erzähl mal ein bisschen dazu.
Du, shit happens. Also Geld haben wir da auch investiert, also auch wenn das manchmal der Gründer anders darstellt, also wir haben da deutlich mehr investiert als in der Show, weil wir einfach oft nachfinanziert haben.
Also ein paar hunderttausend
gemacht haben. So ja, schon. Ja, genau. Mhm. Und ja, und dann ist einfach so passiert, dass man sich vertan hat. Also einfach in der Person. Und dann gab es auf einmal halt diese hat er da mit Leuten zusammengearbeitet, mit denen man nicht gerne zusammenarbeitet. Dann hat er völlig unabgestimmt auf einmal harten Alkohol zu Discountpreisen verkauft. Und dann, klar, da ist das Ding auch in die Brüche gegangen. Und dann hat er ja seine Shows da gemacht und dabei habe ich mich dann auch unglücklich verhalten. Ich hätte das einfach ruhiger hinnehmen müssen und gesagt, weißt du was, lass ihn machen und fertig. Und mich hat es dann sehr geärgert, weil das ja wirklich nicht wahr ist, was der da erzählt. Und dann hat auch ein Wirtschaftsmagazin darüber geschrieben, weil klar, die brauchen die Story und so. Das hat mich einfach geärgert und da habe ich mich zu sehr aufgeregt und das war nicht clever und das hat dann natürlich nochmal Öl ins Feuer gegossen. Das hat er dann sehr clever genutzt und die Story immer größer gemacht und ja, ich bin froh, dass das hinter mir ist und dass ich mich darüber heute gar nicht mehr ärgere und dass es einfach vorbei ist, aber sowas passiert natürlich. Also
war das
viel investiert.
War das die größte Niederlage während der 7 Jahre? War der größte Enttäuschung oder Rückschlag oder so?
Ja, also in 7 Jahren ja, genau. Also ich selber habe ja auch für mich selber Bockmist gebaut, wo ich in der Verantwortung war, wo ich selber falsche Entscheidungen getroffen habe und dann dadurch in finanzielle Schieflage geraten bin. Aber wenn ich jetzt gucke auf die Höhle der Löwen, ist das sicherlich das Negativ-Highlight, ja.
Aber die anderen Insolvenzen gehen dann halt normaler und auch zum Teil wahrscheinlich irgendwie friedlicher zu Ende dann am Ende.
Ja, also klar, sich selber zu beurteilen ist immer schwer, aber wir sind ja, glaube ich, echt bei Freigeist ein Team, was das mit Passion macht und wir geben echt auch Bridges rein und wir helfen und der Marc Sieberger, der ist also das ganze Team, also die leben echt dafür, ne? Und teilweise fahren wir irgendwie morgens um 4 hier los, damit wir dann um 9 beim Kunden mit denen sind. Also ich glaube, wir hängen uns echt rein. Und wir machen auch Fehler. Aber also wir sind echt mit Passion dabei und dann sowas zu erleben, wie einem da so jetzt mal bildlich gesagt ins Gesicht gespuckt wird, wenn man wirklich nur das Beste wollte, das war einfach echt unschön.
Sag mal, dein Gesamtfazit so aus jetzt 7 Jahren auch Öffentlichkeit am Ende. Du hast jetzt, glaube ich, mal vorher geguckt, bei LinkedIn jetzt irgendwie, weiß nicht, über 200.000 Menschen, die dir folgen, bei Instagram ein bisschen weniger, aber auch relativ viele. Also bist du auch auf diesen Plattformen influencermäßig jetzt aufgestiegen. Bist halt irgendwie in Deutschland in bestimmten Kreisen zumindest für eine ganze Generation so eine Art Household Name. Frank Thelen kennt man jetzt. Das hat viele Vorteile, aber sicherlich auch viele Nachteile. Es gab ja auch irgendwie Artikel, die man wahrscheinlich nicht so gerne liest. Ne? Auch bei uns gab es Kritik, kann man ja auch, ist ja auch, ne? Müssen ja auch nicht alle gut finden, was du machst. Ja, also ne, die Plattform hier ist ja neutral, da kann ja jeder was sagen. Ja. Sag mal so dein Fazit über jetzt die 7 Jahre Öffentlichkeit, so Pros und Cons.
Ich habe erstmal total unterschätzt, wie stark das Fernsehen und danach auch am Ende des Tages die Presse ist. Irgendwie bekommt man ja beigebracht in Deutschland, stell dich nicht immer ins Scheinwerferlicht, sei im Hintergrund und so weiter. Irgendwie waren das so die Tugenden quasi, die mir mitgegeben wurden. Aber ich glaube, da können wir viel von den Amerikanern lernen. Nach draußen gehen, eine Marke sein, eine Meinung haben. Gary Vee oder wer auch immer progressiv kommunizieren, das hilft stark, weil auf einmal interessieren sich Leute für dein Produkt, für deine Meinung und das ist ein Werkzeug, was viel stärker ist, als ich das eingeschätzt hätte. Mhm. Und ja, das ist das Positive nach 7 Jahren und eigentlich gibt es fast nur positive Seiten. Also ich muss sagen, es hat echt Freude gemacht. Ich habe großes Glück gehabt, dass ich eine tolle Produktionsfirma hatte, einen tollen Sender hatte. Ich durfte Dinge sehen, verrückterweise, und das Netzwerk aufbauen. Also ehrlich gesagt, 7 tolle Jahre. Also bin überhaupt nicht traurig.
Das heißt, du würdest auch jedem empfehlen, wenn du die Chance auf Öffentlichkeit hast, dann zupacken.
Ja, du musst der Typ dafür sein. Das ist so ähnlich wie, soll jeder Gründer werden. Das ist Blödsinn. Weil Gründertum ist wirklich hart. Wirklich, wirklich hart. Und dieses, jeder soll Gründer werden, halte ich für echt Blödsinn. Wenn du der Typ bist, der das kann, der dann auch mal ab kann, dass du halt eben mal kritisiert wirst, weil das die Fläche bietest du ja, sonst würde ja auch so ein Sven nicht ständig über mich herziehen. Das macht er nicht aus sachlichem Hintergrund, sondern weil sich das einfach gut klickt. Das hat er auch gelernt. Wenn du mit sowas klarkommst, dann glaube ich, ist es eine gute Bühne, aber du musst halt auch damit rechnen, dass du auch mal Gegenwind bekommst.
Aber das hat, du konntest auch über all die Jahre einigermaßen ruhig schlafen. Es gab ja, ne, nicht nur jetzt bei uns, sondern auch generell. Also ja, ich frage es mal ganz ehrlich, weil das ist ja schon stark, ne? Auch du hast Wirtschaftspresse gesagt und gerade im Social Media, da passiert ja einiges, wenn man so groß ist. Und jetzt gerade auch, du hast total ja auch durchaus polarisiert immer mal wieder, ne?
Ja, und ich meine dann die Gründerszene zum Beispiel total unterirdisch. Also man kann mich ja kritisieren, ja, aber die hat dann irgendein Redakteur hat dann getitelt irgendwie der so und so der Startup-Branche. Den kannte ich gar nicht. Das war irgendwie so eine Frau mit, also unterirdisch, ja, irgendwie Michaela Schäfer oder sowas. Das fällt mir gerade wieder ein. Also mit so einem Mist am Anfang ärgerst du dich dann und rufst dann halt den Chefredakteur und sagst immer, spinnst du? Oder auch bei euch wurden ja echt falsche Dinge über mich behauptet. Und ja, das habe ich gelernt, damit einfach umzugehen. Das gehört dazu. Und vor allen Dingen hilft es, mit anderen Leuten zu sprechen, die im Rampenlicht stehen und sagen, hey Frank, ich war auf der Titelseite als der und der. Und dann sage ich, hey, das kann nicht sein. Sagt er, doch, die haben es einfach so gespinnt im Manager-Magazin oder was auch immer. Und das war der Titel dann so und so. Also ich bin da sogar ehrlich gesagt noch gut weggekommen. Und kann heute und konnte auch meistens echt gut schlafen.
Haben denn diese Follower, die du da aufgebaut hast, meinst du, die haben jetzt auch für dein zukünftiges Leben als Tech-Investor eine Relevanz oder hilft dir das?
Ich denke schon. Und irgendwie ist es ja auch meine Aufgabe, oder ich sehe es als meine Aufgabe, diese Brücke zu schaffen zwischen Interesse für Technologie, was kommt da alles, und auf der anderen Seite halt ein Massenpublikum zu erreichen, weil du hast nichts davon, wenn du irgendwie in einem Physikermagazin, also gibt's auch, dass du da gute Artikel im Physikermagazin schreibst, aber wir müssen die Masse abholen, wir müssen die Senior Vice Presidents von Volkswagen und Telekom abholen, wir müssen jetzt in der breiteren Masse erklären, was da gerade passiert und warum Europa abgehängt wird, und dafür, glaube ich, ja, passt meine Follower-Base.
Das heißt, du bist auch weiter, willst auch weiter das nutzen und anwenden sozusagen, und das ist jetzt nicht vorbei, weil jetzt fürs Fernsehen vorbei ist?
Nein, also das fängt jetzt gerade erst an. Also wir werden, glaube ich, wir haben auch in den letzten Monaten, ich habe auch noch einen Podcast gestartet, und also es wird eher mehr und professioneller. Ich habe da auch noch Ziele, weil wir natürlich noch nicht alles richtig machen, in dieser Kommunikation. Absolut. Ich finde das stark. Das macht große Freude. Bei LinkedIn verrückterweise bin ich, soweit wir das nachgucken können, sogar wirklich auch der reichweitenstärkste Kanal in ganz Dach. Also wir haben da echt was aufgebaut, und das wollen wir jetzt noch stärker und professioneller bespielen.
Bekommst du da viele auch Anfragen, sozusagen kostenpflichtig was zu machen, Posts, Hinweise zu geben oder sowas?
Definitiv. Also ich könnte davon leben, wenn ich wollte. Aber das ist nicht mein Ziel. Also ich mache jetzt auch nicht ich habe auch eine Anfrage für Netflix-Serien. Und also wenn du halt einmal im Fernsehen funktionierst, dann wollen Leute mit dir was machen. Mhm. Aber das ist überhaupt nicht das Ziel. Also ich werde sicherlich mal eine Kooperation machen, wenn es passt, mit hochwertigen Marken, weil ich die Produkte mag. Ich habe ja zum Beispiel mit Logitech da eine gute Kooperation, und die Produkte liegen aber auch gerade hier neben mir, weil ich diese Logitech-Produkte halt wirklich einsetze, und dann passt das. Aber ansonsten, wenn jetzt irgendeiner irgendwie einen Leitkäse oder keine Ahnung was irgendwie vermarkten will, nee, das sollen die anderen Influencer machen, das gibt's bei mir nicht.
Okay, aber ich meine, das heißt, der größte LinkedIn-Kanal in Dach, das ist ja schon mal echt ein Wort. Das ist ja.
Also gerne hier Kommentare drunter, also wir haben keinen gefunden, der so einen Impact hat, also wir haben jetzt 230 oder 240.000 Follower, glaube ich, und wir haben halt so einen Reach von 500.000 Views auf interessante Posts. Das haben wir haben jetzt mal ein bisschen geguckt, das haben wir so nicht gefunden.
Okay, und hast du das strategisch aufgebaut, oder ist das mehr so passiv entstanden, weil du halt so viel sichtbar warst?
Durch totalen Zufall, ja. Das war mir gar nicht klar. Ehrlich gesagt, hier übrigens sorry an LinkedIn, die Plattform war mir überhaupt gar nicht so bewusst, sondern ich habe mich wie blöde auf Twitter und Instagram abgestrampelt. Und irgendwann dachte ich so, hups, was geht denn da? Und dann haben wir das halt noch weiter aufgebaut, aber das war einfach, ich glaube, bei Social Media, ich meine, du bist ja da viel tiefer drin als ich, ich glaube, wenn du früh bei einer Plattform dabei bist und dann irgendwann der Algorithmus dich mag, also Instagram ist es eine, oder YouTube ist es eine Dagi, eine Diana, also die echt früh dabei waren und einfach, die werden jetzt hochgespült. Mhm. Wenn ich jetzt heute neu in so eine Plattform reinkommen will, bevor der Algorithmus mich ernsthaft akzeptiert, das geht fast gar nicht mehr oder dauert unendlich lange. Und irgendwie scheine ich bei LinkedIn Glück gehabt zu haben und bin halt da einer, den der Algorithmus wirklich gerne mag.
Und wenn man was mit dir machen wollte, aber das geht auch nur, also wenn das Produkt passt und dann muss da der Preis stimmen.
Ja, und genau, der Preis muss stimmen und das vor allen Dingen aber das Produkt. Also nicht, ja, weil es ist ja gar nicht, mein Job ist ja in Startups zu investieren und die dann durch schöne Multiples, was wir eben diskutiert haben, zu verkaufen und nicht irgendwie jetzt Frank Thelen, der Werbebotschafter. Und ich finde es aber okay, wenn Influencer davon leben. Ist ja genauso wie ein Fernsehsender. Also ich habe nichts gegen das Geschäftsmodell, aber es ist in keinster Weise mein Geschäftsmodell.
Na gut, aber immerhin, also wenn das jetzt wirklich auch nur, auch wenn es jetzt, sagen wir mal, von dem, was ich jetzt gerade geschätzt habe, so vielleicht 30% zu luftig und alles ist halt noch nur Buchgeld, dann ist das Investment, darf man nicht vergessen, die hast du jetzt auch noch nicht verkauft oder die haben die Gründer noch nicht verkauft. Also insofern diese 200 Millionen, lass es auch nur 150 sein, aber wie viel auch immer das jetzt in den Büchern wert sein mag, das ist ja schon mal echt...
Ja, Achtung, davon habe ich ja nur gewisse Prozent.
Das genau, haben wir eben gesagt, genau, das sind durchgerechnet vielleicht dann 15%, ne? dann wenn es jetzt... Genau. 150 sind, dann reden wir hier über irgendwas zwischen 20 und 30 Millionen, die du dir da zurück investiert hast aus der Show über 7 Jahre. Das kann man, bin sicher, da gibt es auch andere Investoren, die in den 7 Jahren noch bessere Investments gemacht haben und noch mehr Geld verdient haben. Es gibt wahrscheinlich viele, die weniger haben. Am Ende, weswegen wir auch sprechen, ist, weil du jetzt auch nochmal Stichwort Öffentlichkeit nochmal nachgelegt hast und ein zweites Buch gemacht hast. Es gab ja schon mal sozusagen deine Biografie, die kam, als wir auch letztes Mal sprachen, vor 2 Jahren oder so ungefähr raus, ne? Und jetzt hast du nochmal gesagt, okay, ich will was anderes machen, da soll es nur um die Zukunft der Technologie und der Wirtschaft so ein bisschen gehen. Das Buch heißt die 10x-DNA.
Genau. Ja, es ist ein Herzensprojekt. Das erste Buch, was ich gemacht habe, ist, ich sozusagen kompensiere immer noch, dass ich eine schlechte Schulausbildung habe, kein abgeschlossenes Studium und meinte, ich muss wenigstens mal ein Buch schreiben und das auch hochwertig machen. Und das war einfach so eine Tonübung mal zu sagen, wie schreibt man und designt und publiziert man eigentlich ein erfolgreiches Buch? Und das hat funktioniert. Wir waren 12 Wochen Spiegel Bestseller und zwar, glaube ich, auch ein ganz, ganz gutes Buch. Aber es war auch leichte Literatur. Es war irgendwie viel meine Story und so weiter. Also vielleicht ganz interessant, aber schon auch leichte unterhaltende Literatur. Und jetzt im zweiten Buch gehe ich rein in die Technologien, weil was mich gerade wirklich wahnsinnig macht, ist, wie Europa abgehängt wird. Und ich habe das große Glück, da mit führenden Chinesen, mit Amerikanern zu sehen, wie die denken, wie die handeln, wie die investieren. Und das will ich in 10x-DNA einfach mal aufblättern und erklären, was sind eigentlich diese Technologien dahinter? Was ist das, wie handelt so ein Jeff Bezos oder so ein Elon Musk? Wie denkt der? Was hat er für Strukturen in seinem Gehirn? Und was für Marktkapitalisierung, Mächte entstehen daraus? Und wie wird gerade nach der Digitalisierung jetzt, da kommt die nächste Welle, nämlich die Disruption, wie immer man die nennen will, die exponentielle Entwicklung. Wer wird da eigentlich der große Gewinner wahrscheinlich? Wer wird der Verlierer? Und das ist schon sehr eindrucksvoll, wenn man da reinguckt und dann immer wieder erkennt, leider, dafür kämpfe ich ja, wie weit Europa doch verloren ist, obwohl es uns heute so gut geht.
Lass uns mal da ein bisschen einsteigen. Ich glaube, die meisten Hörer hier kennen ja die grundsätzlichen Probleme, dass halt diese Digitalplattformen, die Googles, Facebooks, also GAFA und Microsoft auch dazu, sehr, sehr mächtig sind, sehr viel mehr Wert, sehr viel mehr Cash haben. Ne? Aber wenn wir jetzt mal in so Industrien reingucken, wie jetzt Mobilität zum Beispiel, eine deutsche Traditionsbranche, Autobranche, das gehört ja alles dazu. Das ist auch ein Bereich, wo du auch skeptisch bist und sagst, du glaubst nicht, dass irgendwie unsere hiesigen Autobauer und Zuliefererfirmen und alles, was dazugehört, da einen richtigen Sprung schaffen.
Ja, ich bin da sehr skeptisch, aber also ich freue mich auch auf eine Diskussion zu dem Buch. Vielleicht habe ich auch Denkfehler gemacht, aber du kannst eigentlich wie so ein Schachspiel oder so das durchdenken und dann weißt du, dass Volkswagen, BMW und Daimler verlieren werden. Das ist nicht nur, ich glaube das, sondern das kann man gut voraussagen. Und da kommen dann halt so Dinge wie Wright's Law rein. Also umso höher du skalierst und die Kosten fallen einfach und wenn du keine eigene Batterieproduktion hast, dann wirst du niemals von diesem Law profitieren und das gehört aber auf der anderen Seite sind es irgendwas zwischen 20% und 40% der Wertschöpfung eines Autos.
Beschreib mal kurz, was diese Law aussagt.
Wright's Law sagt einfach, mit der Skalierung der Produktion und der Optimierung senkst du die Stückkosten Und derjenige, der dann halt zuerst in dieser Welle mitschwimmt, zum Beispiel bei der Produktion von Batterien, der wird dann halt die anderen für eine lange Zeit immer wieder abhängen, bis eine komplett neue Revolution der Art und Weise der Produktion da ist, weil er halt der Führende ist. Man kennt das so ein bisschen von Daten. Google zum Beispiel, man könnte jetzt ja sagen ja auch viele immer wieder, ja, sag mal, dann macht halt Microsoft eine Suchmaschine oder die EU oder so. Das kannst du total vergessen, weil Google durch unsere täglichen Suchen jeden Tag schlauer wird, weil wir die immer wieder bringen wir Google etwas bei. Und das so funktioniert Wright's Law in der Produktion, aber auch hier ist ja Tesla vorne. Ihnen gehören 95% aller Daten, weil die einfach schon immer Autos mit Kameras und der Datenverbindung online hatten und deswegen gehören denen 95% aller Daten. Das nächste ist Chips. Ich glaube daran, dass du hocheffizient Daten verarbeiten musst. Und da ist Nvidia als großer Lieferant, der heute noch im Tesla eingebaut wird oder früher, beliefert die ganze Autoindustrie weltweit. Tolles Unternehmen. Und jetzt geht aber Tesla hin und baut einen eigenen Chip, der 10-mal so gut ist wie Nvidia. Und kein einziger deutscher Autobauer hat eine eigene Chip-Entwicklungsteam. Also ist mir nicht bekannt, gerne auch hier mich korrigieren. Und wenn du das dann alles zusammenzählst, sagst, wer hat denn hier die Produktionsvorteile der Batterie? Wer hat denn die Daten? Wer hat denn die Chips und das nächste Software, also Self-Learning Machines, dann ist Tesla so weit weg, ähnlich wie ein Google in der Suche, dass eine deutsche Autoindustrie leider, ich finde das schrecklich, es ist ein Riesenproblem für unser Land, leider nicht mehr nachkommt. Und das versuche ich in diesem Buch wirklich sauber zu analysieren und zu erklären, warum das der Fall ist und warum man auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen kann, ja, das ist so.
Und du glaubst auch, dass so die Kraft der Marke, also das Vertrauen, das so Marken haben, auch die Distribution, die ja dazugehört, ne? Also die verschiedenen Wertschöpfungsstufen bis hin zum Handel und zum Teil ja zu auch eigenen Autohäusern und ne, was man da alle, ob das jetzt alles genauso bleiben muss oder nicht, aber zumindest da ist ja auch sehr viel Wert an verschiedensten Stellen. Das glaubst du, das ist alles am Ende nicht ausreichend gegen diese am Ende diese Dominanz im Chip-Bereich?
Nee, der ist kein Wert. Du würdest sagen, da ist ein Wert, wenn diese Marke in Zukunft irgendwas kann. Also, aber wenn du sagst, der eine verkauft Pferdekutschen und der andere verkauft halt, sage ich jetzt mal, einen modernen Benziner. Soweit ist der Unterschied, weil der eine verkauft in Zukunft Verbrenner, Autos mit Diesel oder Benziner und die können nicht selber fahren. Und der andere verkauft einfach hocheffiziente, wartungsarme Autos, die sich selbst fahren. Und das ist halt dieser große Unterschied. Dann wird die Marke egal. Wenn du ähnliche Produkte hast, also eine Kaffeemaschine oder so, die eine ist ein bisschen besser oder schlechter oder jetzt auch im Autobereich, wo die meisten ähnliche Autos bauen, dann ist das egal. Aber sagen wir zum Beispiel auch Apple als Riesenmarke. Wenn jetzt irgendeiner herkommen würde und würde ein Smartphone rausbringen, was irgendwie 2 Wochen Batterielaufzeit hat, schneller ist, leider hat jetzt auch schon Apple drin, aber irgendeinen revolutionären Sensor und einen besseren App Store und keine Ahnung was, dann würden die jetzt auch überholen, wenn es halt wirklich 10-mal X, wenn es deutlich besser ist. Und das passiert hier. Und deswegen kannst du mit der Marke nicht so viel anfangen. Das ist das gleiche Phänomen wie im Bankenwesen, wobei da die Marke wenigstens noch Vertrauen bringt. Ich glaube nicht, dass eine Volksbank, Sparkasse und Deutsche Bank gegen ein N26, gegen ein PayPal, eine Cash-App von Square und so weiter in Zukunft noch eine Chance hat. Sondern ich glaube, das schnellere, bessere Produkt wird hier gewinnen.
Also sagen wir jetzt mal nochmal zurück zum Auto, weil ich da durch Zufall jetzt selber Elektroauto fahre. Du ja, glaube ich, Auto fährst Tesla, ich fahre Audi. Und da generell, weil ich dann nah dran bin an den Kollegen von Audi, bekomme ich halt mit, wie stark die auch dieses ganze Thema Elektro und Elektrifizierung jetzt sozusagen sich vorgenommen haben. Ich muss sagen, also gerade auch wenn ich jetzt bei so Kumpels, wo ich mal mit dem Tesla mitgefahren bin, finde ich das jetzt so von der Verarbeitung her und von allem so schon ganz cool. Die Marke ist auch ganz cool, aber ich würde dann tatsächlich jetzt lieber meinen Audi fahren. Ne? Den finde ich da noch besser so vom Ganzen, auch vom Modell her. Und der ist auch elektrisch. Und ich meine, die Firma ist ja da auf dem Weg. Also warum sollten die, wenn diese Produkte dann doch wieder so ähnlich sind vom Gefühl her, warum sollten die dann nicht doch gegen Tesla mithalten können? Weil du sagst, die Produktion des Autos, für mich kann das dann nur aus der Produktion heraus sich erklären. Denn das Endprodukt, was ich dann sozusagen unterm Hintern habe, und das habe ich jetzt mal so als ne, so N gleich 2, ein Tesla, ein Audi, verglichen, würde ich sagen, ach, da bleibe ich bei Audi.
Also die Reichweite ist ja schon mal, ich weiß jetzt nicht, welchen Tesla du getestet hast gegen welchen Audi, aber also die Reichweite ist ja selbst heute schon ein Riesenunterschied. Dann der Autopilot seit einer Woche, der jetzt draußen ist, der von Tesla, das ist schon mal eine andere, völlig andere Hausnummer. Aber das ist auch egal. Heutzutage ist der Unterschied da noch nicht riesengroß. Du musst halt gucken, was passiert in den nächsten 3-4 Jahren. Und du brauchst halt eine Batterieproduktion, die wirklich günstig ist. Und du brauchst eine Batterieforschung, die dann sagt, wie schaffst du denn, dass die Batterie auch mal über 1000 Kilometer fährt? Und vielleicht bist du noch tiefer in Audi drin. Ich würde mich ja sehr freuen, wenn das so ist. Das gibt es in Deutschland nicht. Es gibt auch keine eigene Batteriemanufaktur, also eine große Produktion in Europa, außer Northvolt, die das machen. Aber die sind halt nicht in der deutschen Autoindustrie. Und das ist das Problem. Und wenn du sagst, ich wüsste auch nicht, welcher Chip entwickelt wird oder welche Software jetzt im Self-Driving da wirklich aus Deutschland führend ist. Freue mich, wenn das anders ist, aber ich glaube, das alles addiert wird dazu führen, dass Tesla dann leider sehr weit weg vom Markt ist.
Also am Ende ist es ja, also ich kenne mich damit auch zu wenig aus und habe mich da noch nicht drauf vorbereitet im Detail. Ich kann es nur als Endkunde am Ende sagen, wo ich die beiden Produkte mal erlebt habe, dass ich da erstmal jetzt keinen Unterschied erkenne in dem Maße, dass jetzt die Marke oder auch die Details das nicht doch noch entscheiden könnten, dass man da nicht noch eine Chance hätte. Aber ich sehe diese Produktionsseite halt auch zu wenig. Mein Gefühl ist nur, diese Firmen, also die deutschen Firmen, haben halt zumindest auch sehr viel Kapital und bei Tesla ist es ja immer so ein bisschen hin und her. Ne? Also wie viel Liquidität ist da?
Die haben 8 Milliarden aktuell Cash auf der Bank.
Aber auch einen erheblichen, also okay, ich bin da nicht tief genug, aber auch einen erheblichen Burn. Ne? Also einen erheblichen Burn.
Da sind ja auch nein, schon mal, Tesla, nein, Tesla ist profitabel.
Also du bist auf jeden Fall.
Ich bin auch kein Anlageberater hier, also darum geht es mir gar nicht. Aber das ist ja auch genau dieses Sommer ist nochmal, und ich würde mich ja sehr, sehr freuen, wenn wir ein starkes Volkswagen haben. Dann würde ich in die Hände klatschen. Hier auch die Einladung, wenn ich der Aufsichtsrat werden soll. Also sonst was, also ich finde das alles. Ich bin ja pro deutsche Autoindustrie, das versteht man auch manchmal falsch. Nur ich versuche halt die Augen zu öffnen. Und genau dieses, was man dann in deutschen Handelsmagazinen oder Wirtschaftsmagazinen teilweise sieht, ja, ist Tesla denn pleite? Nee, also wir haben alles, was ich weiß, ist, dass die 8 Milliarden aktuell Cash haben, dass die profitabel sind und dass die so kostengünstig produzieren in China wie kein anderer. Das ist meine Informationsfaktenlage. Und das wird dann halt so ein bisschen vermischt, ne? Wie, ja, die werden jetzt wahrscheinlich pleite gehen. Also das ist einfach nicht der Fall. Und deswegen möchte ich, dass wir eher aufwachen und halt noch mehr Gas geben.
Naja, also im Moment sind die Mengen ja noch auch deutlich andere, weswegen also Liquidität heute und sagen wir mal, ich denke, das ist so ein bisschen so wie vielleicht auch im Printbereich, sag ich mal, da wo ja auch Zeitschriften schnell totgesagt wurden, aber die Cashflows sind ja über lange Zeit planbar. Natürlich schrumpft das, aber halt nicht von heute auf morgen und du kannst halt mit einem Lineal planen, wie viel Liquidität dir auch ein schrumpfender Zeitungsverlag noch in den nächsten Jahren reinspielen wird. Und daran, das ist sozusagen eine viel bessere Liquiditätsplanung, als wenn du halt einen relativ kleinen Output hast und immer gucken musst, kannst du noch neue, also kannst du sozusagen noch weiter dich über die Börse finanzieren. Da ist ja der Cashflow viel geiler. Und bei diesen riesigen Firmen, VW und sonst was, da ist ja einfach noch sehr, sehr lange klar, dass die noch auch ihre Kernprodukte trotz allem verkaufen können und damit immer wieder neue Liquidität bekommen, um halt Sachen machen zu können. Ne? Also sei es nun vielleicht Sachen aufzukaufen oder selber zu entwickeln. Deswegen bin ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, wenn es halt so deutlich wird, nach dem Motto, ey, die haben gar keine Chance und das ist so deutlich schlechter. Also ich bin ja bei Tesla am ehesten auch wirklich noch Fan von der Marke. Also wenn ich das Auto selber sehe, dann finde ich das so irgendwie ganz okay und auch ganz cool, aber es haut mir nicht vom Hocker. Was ich geil finde, ist halt die Marke. Da muss man sagen, da haben die auch mit dem ganzen Wahnsinn von Elon Musk halt eine tolle Marke aufgebaut. Aber da sagst du ja selber, eine Marke ist halt nur ein Teil des Spiels. Und warten wir es mal ab.
Genau, wir werden in 2 Jahren, wir können ja alle 2 Jahre jetzt sozusagen einen Podcast machen.
Ja.
Und dann sage ich dir voraus, dass du sagen wirst, oh Frank, du hattest wirklich recht.
Okay.
Und ich hoffe nicht. Also ich hoffe, ich hatte Unrecht.
Aber vielleicht bist du dann ja auch bis dahin dann VW-Aufsichtsrat und dann musst du auf jeden Fall was ganz anderes sagen.
Nein, das ist ja der Punkt. Deswegen will mich auch vielleicht gar keiner im Aufsichtsrat haben und deswegen bin ich ja auch aus jeder Partei ausgestiegen. Das habe ich mir wirklich durch meine Euros, die ich habe, verdient. Ich lasse mir sowas nicht mehr. Nee. Also ich werde nicht VW oder der CDU oder der FDP oder wem auch immer nach dem Mund reden. Ich bin unabhängig. redefreie Schnauze. Und das ist wirklich das höchste Gut, was ich habe. Und deswegen wahrscheinlich habe ich auch keine Chance, in einen VW-Aufsichtsrat zu kommen.
Wobei, du bist ja auch schon mit, sagen wir mal, mit einigen Politikern immer mal wieder so enger als mit anderen. Das heißt, also wo du das gerade ansprichst, das, man nimmt schon so ein bisschen wahr, eine gewisse Nähe, da sagen wir mal, wahrscheinlich auch rein regional mit Christian Lindner, ist, glaube ich, ne, da, ja, eine gewisse Connection, er ist, glaube ich, in der Nähe da
Nö, er lebt ja in Berlin, aber wir haben eine geistige Nähe, also würde ich jetzt sagen, und wir haben auch sicherlich eine Freundschaft. Ich finde Christian einfach super, ist ein guter Typ, versteht die Themen, aber genauso auch mit Doro Beer komme ich sehr gut klar. Thomas Jatzombek, also es gibt einfach ein paar Politiker, die ich gut finde, und mit denen spreche ich einfach so direkt und privat sozusagen, aber nicht jetzt, weil ich jetzt Mitglied der CDU oder FDP bin. Und es gibt auch auch Parteien, die ich natürlich neben AfD und Die Linke, sind natürlich beide unwählbar, gibt es aber auch, was die SPD gerade veranstaltet oder so, das ist halt unterirdisch, das ist halt nicht wählbar.
Was meinst du damit genau?
Ja, also wie die, also wenn man sich zum Beispiel Kevin Kühnert da anhört und sagt, ja, der will jetzt irgendwie zurück, also die ganzen Konzerne sollten alle Staatskonzerne werden und enteignet werden und so, das ist schon, das geht auch schon, also erstens, die Geschichte hat gezeigt, das führt nicht zu guten Produkten und zu einem stabilen Land und zu einem Erfolg, aber ich muss auch sagen, das ist ein Gedankengut, das ist mir einfach wirklich fremd und fern.
Also am Ende, glaube ich, sei das Argument ist ja, dass einfach der Staat wahrscheinlich wirklich nicht der bessere Unternehmer ist. Ich glaube, der Beweis ist erbracht. Und das ist, glaube ich, der Kern, weswegen ich das auch innerlich, da gebe ich dir recht, da glaube ich sogar behaupten zu dürfen, dass Sven, unser beliebter Stammgast, da auch
voll den wir beide total gern haben.
Ja, voll auf Linie ist. Der würde auch sagen, das glaube ich, darf man verraten, dass er auch sagt, also der Staat ist auf jeden Fall mal der schlechte Unternehmer. Und das macht gar keinen Sinn, da jetzt irgendwie so den Staat unternehmerisch irgendwie zu beteiligen. Aber okay, also das ist ansonsten bei den Grünen, die waren ja nun lange Jahre bis jetzt vor Corona ganz stark. Gibt es da auch jemanden, den du favorisierst oder weniger?
Ja, weniger. Also okay. Ich glaube, die Grünen haben einfach kein passendes Programm. Und vor allen Dingen, wenn man sich ansieht, man will den Planeten retten, was ja auch eins meiner großen, wichtigen Themen ist, dann helfen die Grünen aktuell nicht. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, aber ich glaube, wir können die Menschen nicht durch Verbote wieder zurück in die Höhlen führen. Mhm. Kann man auch diskutieren, vielleicht ist der richtige Weg, aber ich glaube, das schafft man nicht. Mhm. Also brauchen wir exponentiell bessere Technologie, um so ähnlich leben zu können, wie wir es jetzt tun, aber halt zum Beispiel, indem wir in einer Hyperloop reisen, also einfach eine neue Art des Zugs, der eine Menge Vorteile hat. Oder zum Beispiel halt Verbrennermotoren abschaffen oder halt elektrisch fliegende Autos wie Lilium Jets haben oder Lab-Grown Meat und was da alles dazu steht. Dazu habe ich auch in dem Buch 10xDNA, glaube ich, eine Menge geschrieben. Und das sehe ich bei den Grünen nicht. Also kein Grünen-Politiker, mit dem ich jemals getroffen habe, hat mir gesagt, ey Frank, das ist ja total toll, dass ihr diese Hyperloop da baut. Ich mache mich jetzt stark dafür, dass wir da mal ein Netz aufbauen oder so. Oder Kraftblock. Wir haben einen Energiespeicher, der zu 80% aus recyceltem Material besteht, unendlich viele Ladezyklen hat. Das hilft der Umwelt. Aber da ruft mich auch kein Grüner an und sagt, Frank, kann ich dir mal helfen? Ich glaube, die Antwort ist Technologie. Und die Grünen kommen halt aus der alten Welt, die auch gut war. Da haben sie gute Impulse gesetzt, nämlich nehmt wieder weniger Plastik und so weiter. Wobei, gegen Atomenergie zu sein, war schon wieder nicht mehr so clever. Atomenergie ist langfristig der falsche Weg. Aber heutzutage, vor allen Dingen moderne Atomenergie, wie sie Bill Gates ja fertig entwickelt hat, ist das Beste, was wir als Brückentechnologie gegen den Klimawandel tun können. Es gibt einfach nichts Besseres. Keiner, kein Physiker, sonst was, Techniker, konnte mir jemals irgendwas anderes erklären. Und deswegen aus diesem ganzen Gemengelage, glaube ich, passt dieses grüne, einfache Bild nicht mehr, sondern wir brauchen jetzt Technologie und ein wirklich tiefes Verständnis von Physik, Chemie und den Dingen. Und das sehe ich bei den Grünen nicht.
Okay. Also auch da, ich bin ja ganz überrascht, auch ich glaube, ich höre hier Sven Schmidt reden. Der hat ja nun auch irgendwie vor ein paar Monaten auch schon mal irgendwie klar gesagt, irgendwie zumindest zwischenzeitlich muss Atomkraft wieder ran. Alles andere macht noch weniger Sinn. Das ist ein bisschen, was du auch gerade sagst. Langfristig sicherlich nicht, aber Zwischenlösung vielleicht doch Atomkraft.
Interessant. Das habe ich ja vor zwei Jahren publiziert. Wahrscheinlich hat das Sven das gelesen.
Ich glaube, das würde er. Ich bin da skeptisch, aber weiß nicht. Okay, sag mal, nochmal abschließend zu diesem Mobilitätskomplex. Eines der Investments, bei dem du auch immer mit genannt wirst und das wahrscheinlich eines deiner spannendsten ist eine Flugtechnologiefirma Lilium. Sag mal ein paar Worte dazu.
Ja, Lilium Aviation, ein unfassbar starkes Gründerteam aus München. Die haben um Daniel Wiegand, das ist der Hauptkonstrukteur mit seinen Co-Foundern, dieses Konzept, das hat einfach gesagt, wie kann ich auf der grünen Wiese elektrisch fliegen? Und gar nicht quasi, was haben wir heute, sondern was könnte ich machen, wenn ich neu starte? Und dabei hat er diesen Lilium Jet entwickelt, der vertikal startet und landet und dann im Transitionsflug zum Gleiter wird. Und das ist extrem wichtig, weil du damit ganz effizient fliegen kannst. Und deswegen fliegt auch so ein Lilium Jet 300 Kilometer weit und 300 km/h schnell und ist deswegen weit weg von allem anderen, weil halt quasi nicht in diesem Dauer-Drohnenbetrieb oder wie man den nennen will, sondern er startet zwar vertikal und landet vertikal, gibt dann aber einen Gleitflug und da arbeiten mittlerweile über 500 Personen dran und das ist ja wirklich einfach mal endlich wieder was richtig, hoffentlich richtig Großes aus Europa, was dann auch weltweit Impact haben kann.
Wie wird denn da am Ende das Geschäftsmodell sein? Also werden die dann einfach produziert und dann kaufen andere Firmen die ein oder was ist denn da das Modell?
Nein, das Modell ist, dass Lilium Aviation wirklich einen reisen lässt. Also wir haben auch schon so eine Demo sozusagen von dieser App. Also haben wir eine App, wo ich dann halt meine Reise buche und wir selber bieten dann die Reise von A nach B an und wir verkaufen keine Flugzeuge.
Okay. Also das heißt wirklich am Ende eine Reise oder Travel auf ganz andere Art und Weise.
Ja, also erstmal natürlich CO2-neutral, wenn man grüne Energie tankt, was unser Plan ist. Super leise, keine Emissionen für die Leute, sehr sicher, sehr schnell und vor allen Dingen auch alleine, wenn man sieht, wie viel CO2 verbraucht wird, um Straßen zu bauen, ist es, bitte da nochmal Fakten checken, aber ich glaube, das ist wirklich sogar Nummer 1 weltweit oder Nummer 2, was an CO2 ausgestoßen wird vom ganzen Straßenbau. Abgesehen davon, die Diskussion verstehe ich ja auch, wenn ich eine Bahnlinie irgendwie durch den Wald ziehe oder so, das muss auch immer fairerweise diskutiert werden. Und das ist hier alles nicht mehr nötig, sondern man kann wirklich einfach über die Luft, die es ja gibt, effizienter als ein Auto reisen und kann dann nur an den jeweiligen Stellen landen. Das ist schon ja echt ein Gamechanger.
Und wie viele Menschen passen dann da rein?
Das, was wir jetzt vorgestellt haben, ist, dass da 5 Menschen mit Reisen, aber natürlich am Ende des Tages, also das ist das erste Produkt der Firma und es gibt ja auch Wettbewerber, also wenn das Konzept, wenn man zeigt, dass es so funktioniert, kann man natürlich auch größere Flugzeuge damit bauen. Da wird es dann auch kleine und große und alles geben. Es wird dann ein Markt wie ein Auto, also so wie ich heute einen Fiat Panda bis zu einer großen Limousine oder einen Bus habe. Wenn wir das schaffen, und ich gehe davon aus, dass Lilium das schafft, zu zeigen, dass das wirklich effizient und sicher funktioniert, dann ist das ein Reisebaustein wie ein Fahrrad, wie ein Auto oder wie heutzutage ein großes Reiseflugzeug und wird eine ähnlich große Industrie werden.
Aber das heißt, ihr wollt dann trotzdem die ganze Wertschöpfungskette, weil wenn ich das so höre, hätte ich jetzt immer gedacht, dass ihr das produziert und kauften halt andere Firmen sozusagen bei euch die Produkte ein und machen dann da irgendwelche Strecken auf oder irgendwie verkaufen die an Endkunden.
Ich glaube auch, das wird sich oftmals ändern. Muss nicht bei jedem Produkt in jeder Industrie sein. Aber schau dir Apple an. Warum sind die so erfolgreich? Ganz klar, die gehen auch gerade von Intel weg und die nächste Notebook-Generation wird die eigenen Prozessoren haben. Die haben ihre eigene Kameratechnologie, ihre eigene Audiotechnologie. Das gleiche übrigens bei Tesla. Extrem tief integriert. Die bauen sogar ihre eigenen Sitze. Die haben ihre eigene Ladeinfrastruktur. Die haben ihre eigene Software für Self-Driving und kaufen das nicht bei Nvidia ein. Da kannst du eine bessere Customer Experience generieren und auch eine höhere Wertschöpfung und Kontrolle. Also Tesla bietet ja sogar eigene Versicherungen an, weil die natürlich so viel Daten haben wie kein anderer. Und diese Philosophie herrscht auch bei Lilium, dass man sagt, man will einfach eine gute Experience für den Kunden anbieten. Das muss man natürlich im Detail sehen. Wie tief geht man dann wirklich rein? Was kann man sich auch im ersten Schritt leisten? Was kann man überhaupt ja abliefern? Aber am Ende des Tages ist das die Überzeugung, dass wenn man end-to-end den Kunden die beste Experience bieten will, dass man große Teile der Wertschöpfung im Hause haben sollte.
Okay, das heißt, ihr geht da wirklich dann den ganzen Schritt und ja, denk dann da nicht mehr nur in Hardware produzieren oder dann so Produkte produzieren, sondern wirklich in der gesamten Experience und wollte ja gar nicht als Produzent auftreten, sondern mehr als Anbieter eines Komplettpakets.
Genau, das ist die Philosophie. Was dann wie genau wo announced wird, immer gerne Lilium auf Social Media und sonst folgen. Die geben ja auch ständig Updates, was jetzt wieder geplant ist. Aber das wäre richtig, das ist so die Grundphilosophie, die wir da aktuell verfolgen.
Und wann ist der Jungfernflug sozusagen, wo ich mal mitfliegen kann?
Ja, das haben wir auch, glaube ich, 2025. Muss ich auch gleich gucken, was wir da genau wie announcen. Das ist natürlich auch nur eine Frage. Das muss natürlich zertifiziert sein, was ja auch sehr wichtig und richtig ist. Das darf nicht abstürzen, das kannst nicht quasi in die Beta starten. Und 2025 sind die ersten Flüge mit Passagieren, mit den Kunden geplant.
Das heißt, selbst du bist noch nicht mal auf dem Hof damit rumgeflogen, sondern
Nee, keiner. Das ist auch noch nie einer in diesem Flugzeug, wird auch noch lange Zeit keiner sitzen, weil du glücklicherweise ja heute durch Fernsteuerung die ganzen Testflüge machen kannst. Und das nimmt der Daniel Wiegand auch super, super ernst. Und ist auch wirklich echt ein ganz cleverer Kopf. Und der sagt auch, der ist nicht so, ich glaube, bei Volocopter, also ohne den nahe treten zu wollen, ist auch ein cooles Unternehmen da, was ja vielleicht ich auch machen würde, hat der Gründer sich mal sehr früh in so einen Prototyp reingesetzt, ist geflogen und hat es dann auf YouTube gestellt. Das ist ja eigentlich auch das Richtige, wenn man alle möglichen Produkte baut. Aber beim Fliegen ist es leider das Falsche. Mhm. Da hat Daniel mich auch überzeugt. Da musst du wirklich von A bis Z alle Eventualitäten genau durchgetestet haben. Du musst genau wissen, wo kommt welche Schraube her. Da geht halt Sicherheit wirklich vor. Und das macht das Unternehmen deswegen sehr, sehr, sehr stringent.
Also es wäre auch der Super-GAU, wenn dann irgendwie nachher, weiß ich nicht, TV-Investor oder TV-Star Frank Thelen mit Flugzeug oder weiß ich nicht, bei Probeflug verunglückt. Das wäre natürlich, also nicht nur hoffentlich, dann wäre das natürlich dramatisch, sondern auch für die Firma wäre es natürlich dann das Ende wahrscheinlich. Also hören wir da auf, darüber zu reden. Wobei, eine Sache da ist ja wirklich krass. Die Finanzierungsrunden, wir haben ja gerade ein bisschen gesprochen über die Firmen aus der TV-Show. Bei Lilium sind wir mittlerweile auf einem anderen Niveau angekommen. Was da jetzt an Geld investiert wurde, das ist ja auch schon, sagen wir mal, in Europa selten gesehen. Ne? Also wie war die letzte Runde? 250 Millionen?
Genau, ich glaube, wir müssen auch nachgucken, aber sowas, ja, 250 Millionen.
Es wurden 250 Millionen investiert. Das heißt, die Firma ist damit dann, ja, nach diesen üblichen Investorenregeln ja schon noch an der Milliardengrenze wahrscheinlich bewertet, korrekt?
Alles andere würde überraschen, aber ich kann dazu nichts sagen.
Mhm. Also ich meine, klar, wenn man jetzt 250 Millionen reinbekommt, dann ist das, will man ja als Investor meistens so 20% oder sowas mal halten. Und dann ist man ja schon schnell in dem Bereich. Gehört dir noch viel in der Firma?
Das steht ja auch im Handelsregister. Also wir hatten damals, kann man ja als im Handelsregister nachvollziehen, also wir hatten damals 15%. Wir waren der erste Investor im Unternehmen, sind jetzt halt natürlich diluted in den einzelnen Runden. Du erwischt mich, musst du ehrlich sagen, weil man kann es, glaube ich, im Handel nachgucken. Ich weiß nicht genau, wo wir sind.
Aber
wir sind halt natürlich deutlich
vermutet von. Noch im einstelligen Prozentbereich.
Es müsste irgendwo an der Grenze sein. Aber ja, sowas.
8-9% oder sowas?
Ja, sowas, genau. Okay. Aber wie gesagt, weiß ich nicht.
Okay. Und wie habt ihr, wer hat dieses Geld gegeben? Das ist ja schon, ne, solche Summen in Deutschland zu bekommen, ist ja auch immer eine Kunst für sich. Wo kommt die Kohle her?
Ja, also die Kohle kommt einerseits vom Prinz Max, also einer der Prinzen von Liechtenstein, den wir da echt für das Projekt begeistern konnten. Dann ist Atomico, Niklas Sennström, mit dem wir
Gründer von Skype,
der in Wunderlist auch investiert war, sagen wir Atomico Fund. Und dann Tencent, das ist vielleicht hier noch gar nicht so bekannt, aber Tencent ist halt ein Chinese, der ist ähnliches, man könnte jetzt sehr plakativ sagen, wie das Facebook aus den USA. Aber haben natürlich heute von Gaming über Communication wirklich alles. Sind sehr, sehr einer der drei großen chinesischen Player, der ist dort auch investiert.
Und sagen wir mal, die Kontakte zu Tencent, wie hast du die geknüpft oder wie kam das zustande? Gucken Sie sich den Markt auch an? Wie kommt man dann zu einem Investment?
Tencent kam nicht von mir, kam von dem Team und die haben, glaube ich, erkannt einfach Tencent, welches Potenzial da drin steckt, haben dann sich sehr genau angesehen, wie weit das vom Wettbewerb weg ist, was das Team da entwickelt hat, und dann haben sie sich entschlossen zu investieren.
Okay, lass noch mal ein anderes vielleicht Themensegment reingehen. Du hast ja dein Buch auch geklustert nach sozusagen gewissen Themensegmenten, in denen du Veränderungen erwartest. Mobilität ist eins. Über Food haben wir schon ein bisschen gesprochen, also weil du ja auch so viele, ne, Food-Startups hast aus der Fernsehzeit. Aber generell erwartest du in diesem ganzen Bereich Ernährung auch große Veränderungen?
Es geht nicht so weiter. Auch hier jetzt nochmal zu den Grünen zurück. Vielleicht hat er auch was verpasst, aber auch noch keine großen Antworten von denen gesehen. Ich selber liebe mein Steak. Aber ich muss fairerweise sagen, das ist einfach nicht mehr okay von mir, Steak zu essen, zumindest in größeren Mengen. Denn die Belastung für unsere Umwelt ist einfach katastrophal. Und deswegen gibt es hier sowas wie Beyond Meat und viele andere Dinge, Lab-Grown Meat. Und da gehe ich in dem Buch drauf ein und sage, wo stehen wir da gerade? Farming in the City und was da alles für Themen gibt, ist extrem wichtig, weil wir einfach sonst unseren Raubbau, unseren Planeten weiter betreiben. Und wir müssen uns da, auch wenn das erstmal komisch ist, ja, das, was soll denn hier dieses Beyond Meat oder soll ich jetzt Grillen essen oder keine Ahnung was, da werden wir uns dran gewöhnen müssen. Und ehrlich gesagt ist es auch sogar gesünder für uns. Also weil, wenn du es dir ansiehst, dann sind es gute Inhaltsstoffe, ja. Und wir werden einfach gute Ernährung haben, wir werden frische Ernährung haben und aber halt völlig andere Wege, um den Raubbau an unserem wunderbaren Planeten zu stoppen oder auf jeden Fall deutlich zu reduzieren.
Mhm. Also, es gibt ja auch so Vertical Farming und da ist jetzt einiges los in dem Segment. Also bist du da mit Investments dabei? Also
absolut. Ja, das ist auf jeden Fall genau. Das ist ein Thema, was wir sehr, sehr genau, also immer wieder mit Gründern sprechen. Bisher haben wir da noch nichts vorzustellen, vielleicht in den nächsten Wochen. Das sind alles Themen, die wir uns anschauen. Auch hier gerne bei Freigeist melden. Also von Lab-Grown Meat über Robotics in dem Bereich, über genau Farming in the City. Also wir schauen uns das wirklich, das nehmen wir sehr ernst, das Thema.
Dann nochmal ein Thema, was wir im Podcast noch gar nicht so oft gecovert haben, so biologische Veränderungen, die du siehst. Also wenn man jetzt auch mit Venture Capitalist, also ne, Wagniskapitalgebern jeglicher Art spricht, die dieses Thema gucken, da gibt es ein, zwei Schlüsseltechnologien. Sag noch ein paar Worte zu dem Segment.
Ja, zum Beispiel CRISPR, also ist eine Technologie, wo man quasi die DNA verändert. Also die DNA ist unendlich komplex. Wird übrigens auch ganz spannend, wenn wir die mal richtig verstehen, darüber Speichersysteme zu bauen. Die sind nämlich, ich weiß nicht, ich glaube 100.000 Mal so effizient wie die aktuell beste Festplatte, also Speichermedium, was wir da in SSD haben. Also unfassbar, dass es einfach so in unserem Körper drin ist. Und wir haben es geschafft, das jetzt aufzulösen und mit so einer Schere da reinzuschneiden. Und damit kann man dann quasi auflösen und sagen, man verändert natürlich, plastisches Beispiel, die Augenfarbe. Aber man erkennt zum Beispiel auch Krebszellen und kann die heilen. Und Blinde können auf einmal wieder sehen. Also da gibt's wirklich unfassbare Geschichten. Problem ist natürlich, man spielt da schon so ein bisschen Gott. Ja, also man verändert das. Und dann zum Beispiel diese Gene von genveränderten Menschen weiterzugeben, das geht sicherlich ethisch zu weit, aber wir können damit Menschen, die ja helfen, und wir, sowas wie jetzt diese Pandemie, die wir haben, die kann man sicherlich durch CRISPR und andere Technologien auch nochmal besser machen. Und das krasse, verrückte, im Positiven wie im Negativen ist, du kannst diese CRISPR-Kits mittlerweile einfach bestellen und dann kannst du selber zu Hause das ungefähr machen in einem sehr, sehr einfachen Labor.
Also ich könnte aber nicht an mir selber, sondern also
doch, auch an dir selber. Auch an dir selber, ja. Und das ist so ein bisschen, das musst du verstehen. Das ist ja das, was ich, kommen wir jetzt zur Autoindustrie, die Dinge ändern sich jetzt so schnell, das ist so schwer vorherzusehen. Das gleiche wie im Computer. Ich weiß doch, früher habe ich mir noch so einen riesen Dell-Rack hingestellt und musste gucken, dass ich da irgendwie eine Stromverbindung, eine sichere habe und wie ich es alles aufbaue und so. Und dann kam Cloud Computing und auf einmal kann irgendwie der Schüler sich bei AWS irgendwie 30 virtuelle Cluster mit keine Ahnung was zusammenstellen. Es wird einfach einfacher für die Massen gemacht. Und das gleiche leben wir gerade bei CRISPR, wo es früher nur Hightech-Leuten zugänglich war, wird es jetzt der Masse langsam zugänglich gemacht. Und klar, ist natürlich auch eine Riesengefahr.
Aber wie kann ich das, also ich bin da jetzt, ne, nur theoretisch, hab da mal irgendwie ein bisschen was zu gelesen, aber deswegen muss ich einmal mal nachfragen, wie läuft das genau? Man kauft da so ein Set, das dann nach Hause kommt, dann was kann man damit genau machen?
Hier muss ich auch sagen, deswegen, weil ich da teilweise wirklich tiefer in die Themen reingehe, habe ich mir halt immer wieder externe Experten dazugeholt, weil ich bin kein Biologe und bin kein CRISPR-tiefgehender Experte. Und der Markus Schorn, mein Co-Autor, war mit dabei. Also ich kann es dir quasi als Produkt erklären, du bestellst einfach ein Kit Und damit kannst du dann Teile der DNA verändern und kannst die auch wieder in deinen Körper zurückgeben. Das kann man auch auf YouTube sich ansehen. Und das ist einfach Technologie, die heute verfügbar ist.
Also, aber das heißt, jetzt nochmal ganz abstrakt gesprochen, ich könnte also rein theoretisch sagen, ich habe jetzt seit irgendwie 40 Jahren braune Augen.
Dann jetzt kommst du natürlich noch dahin und sagst, jetzt will ich genau, du kannst natürlich zu Hause erstmal nur sehr, sehr einfache Dinge, aber da, wie gesagt, ich bin auch nicht kein tiefgehender Biologe, du kannst dann sehr einfache Dinge schon mal ändern. Wenn du jetzt wirklich genau sagst, ich will einfach die Augen von braun nach blau machen, das ist, da musst du natürlich in dieser quasi unendlichen Informationsmenge, das sind ja nicht Terabyte, das ist ja also Hexabyte ohne Ende, musst du ja genau wissen, an welcher Stelle das ist. Und vor allem das Schlimme ist ja, wenn du das Falsche machst und sich das dann falsch repliziert, dann hast du auch halt richtig Chaos, ne? Mhm. Also das geht sicherlich nicht mit den Augen zu Hause, wobei das geht im Labor, sondern zu Hause geht weniger. Aber wichtig ist zu verstehen, und das versuche ich auch in diesem Buch an Beispielen darzustellen, dass es sich halt dahin entwickeln wird. Wenn ich dir heute sagen würde, du hast irgendwie ein Smartphone, also irgendwie so ein Gerät, und das kann über 5G mit einem Gigabit an jeder Stelle quasi einfach ganz normal mobil Daten übertragen, hat irgendwie 32 Rechenkerne, ein LiDAR eingebaut und keine Ahnung was. Da hättest du mich doch sogar noch vor 6 Jahren für geisteskrank erklärt. Weil es halt diese exponentielle Entwicklung ist. Und das werden wir jetzt in allen Bereichen sehen.
Ich sitze häufiger mit Vodafone, ne? Die meisten wissen es ja auch, wichtiger Partner von uns. Ich erwähne es auch in jedem Podcast vorab, ne? Deswegen hier direkt irgendwie Disclaimer. Aber trotzdem, wir sitzen häufig zusammen und dann sprechen wir über 5G. Ne? Diese neue Technologie, die ist für Vodafone sehr wichtig und auch interessant, immer wieder neue Cases auch mal zu zeigen und auch über OMR sozusagen in diese Fachöffentlichkeit zu geben. Was ist denn dein, sagen wir mal, Schlüsselcase für 5G, wo du sagst, das ist das Krasseste, was 5G, also diese neue Mobilfunkstandard, was der für uns tun wird?
Für mich ist eins der großen Themen Latenz. Also wie lange dauert es, bis ich eine Antwort kriege? Man kennt das vom Gaming, vielleicht diesen Ping. Und die geht mit 5G extrem runter. Und dadurch kann ich zum Beispiel Edge Computing machen. Edge Computing heißt, ich habe ein Rechenzentrum, also ähnlich Azure, AWS oder was auch immer, Cloud Computing, habe ich über Vodafone oder auch Deutsche Telekom habe ich da und kann dann, bekommen die Antworten so schnell, als wären sie auf meinem lokalen Device. Und dadurch wird dann quasi jede Glühbirne, die über 5G, Internet of Things, sagt man dazu, verbunden ist, wird auf einmal so intelligent wie der beste Supercomputer und ist auch genauso schnell, weil du den Unterschied, ob das lokal oder in der Edge berechnet wirst, gar nicht mehr siehst. Mhm. Und das ist schon mal echt noch ein Game Changer. Wo man das mal als allererstes sehr plakativ erleben wird, ist im Bereich VR. VR braucht eine Menge Rechenkapazität, weil man dort halt in dreidimensionalen Raum in einer sehr hohen Auflösung mit einer sehr hohen Frames per Second berechnen muss, damit mir halt eben nicht schummerig wird. Und deswegen haben wir auch am Anfang große Windows-PCs alle wieder gekauft mit irgendwelchen Monster-Grafikkarten. Dann kam die nächste Generation von Facebook, die war schon eingebaut. Aber das Ding war immer noch viel zu schwer und nach 30 Minuten war die Batterie leer. Und jetzt wird eine Generation kommen, wo du eine ganz leichte Brille hast, weil halt über 5G die Latenz so gering ist, die Rechenzeit so schnell ist, dass das alles dann in der Cloud abläuft und du eine ganz leichte VR-Brille hast, die auch noch stundenlang hält.
Okay, und dann diese VR-Brille nutzen dann aber vor allen Dingen Menschen in Fachberufen oder nutzen dann wirklich wir alle im Alltag?
Also Philipp, du fragst mich jetzt ernsthaft, welche Inhalte am meisten auf VR gespielt werden. Okay, ich habe keine Ahnung. Du fragst für einen Freund, oder?
Ich kann ja meine Prognose sagen, wie bei jeder neuen Entwicklung als erstes kommt Porn. Wie in jeder neuen Entwicklung als erstes kommt Porn. Das ist doch klar. Also das war ja schon bei VHS so. Also bevor irgendwas anderes kommt, kommt Porn. Aber was kommt denn danach?
Lange nichts mehr. Ja, und dann, also natürlich Gaming ist sehr groß. Also VR im Business, guck mal, wichtig ist halt zu unterscheiden, was ich auch wieder in einem Buch sage, AR und VR, weil es auch so oft verwechselt wird. AR ist halt, du fügst halt Augmented Reality, du fügst halt der echten Realität irgendwas hinzu. Du sagst zum Beispiel, das ist die Schraube, die muss jetzt da rein. Oder das ist der Kunde so und so. Oder schreibst du quasi in die echte Welt virtuell daneben. Das sehe ich im Businessbereich stärker. VR ist, wenn du in eine komplette eigene Welt tauchst, die nichts mit der echten Welt zu tun hat. So, und da gibt's natürlich die Anwendung Porn, da gibt's die Anwendung Spiele, da gibt's die Anwendung vielleicht virtuell Häuser oder Produkte zu besichten, das sich zu erleben, das wird es auch geben. Aber also AR, diese andere Technologie, sehe ich deutlich mehr im Business-Bereich schneller wachsen. VR wird es auch geben, aber halt in begrenzten Bereichen. Es wird hauptsächlich echt Fun, Entertainment werden, weil du einfach wie in einer Netflix-Serie heute auch, du willst mal abschalten, in eine andere Welt tauchen. Und das, da ist natürlich dann irgendwann der 2D-Fernseher oder auch der 3D-Fernseher, der sich ja nie durchgesetzt hat, ist halt einfach echt schlecht gegen diese andere Experience, sobald sie dann gut wird.
Sag nochmal vielleicht ein paar Worte dazu, warum das Buch 10x DNA genannt hast. Weil dieses 10x hat ja für dich eine besondere Bedeutung. Das geht ja, glaube ich, darum, dieses massive Wachstum, das du in allen Bereichen siehst, so diese Veränderung, das ist nicht linear, sondern sozusagen aggressiver, schneller, explosionsartiger auszudrücken.
Ja, also heutzutage, und ehrlich gesagt, als ich das Buch angefangen habe zu schreiben, habe ich auch gedacht, das kommt von Google, weil die Gründer dort mal eine sehr berühmte Präsentation gehalten haben und gesagt haben, wir müssen alles 10-mal besser machen. Also nicht, bitte sag mir nicht, wie ich die Cloud oder sowas irgendwie 2-3% besser mache, sondern sag mir, wie ich sie 10-mal besser mache. Und egal, wie verrückt das erstmal klingt, das ist möglich und teilweise sogar einfacher. Wo es aber wirklich herkommt, ist aus der ersten Mondlandung, aus dem Team, was die Aufgabe von der Politik damals interessanterweise bekommen hat, lande auf dem Mond. Und dazu musstest du 10x machen, weil es gab nicht mal einen Mikrocontroller, es gab gar nichts. Und da war ein Deutscher in dem Team und der hat das erfunden, quasi die Gedanken, ist in die einzelnen Teams reingegangen und hat gesagt, hey, ihr müsst 10x, müsst ihr das besser machen. Und daraus ist dann auch zum Beispiel sowas wie Intel entstanden. Daraus sind ganz viele moderne Software-Tools entstanden, weil die einfach auf den Mond fliegen mussten. Und dadurch ist dann entstanden diese 10x-Denke, also und haben es ja dann auch geschafft. Und dadurch sind dann ganz viele Ingenieure entstanden, die auf dem Mond ja gelandet sind und wussten, ey, wir können die Welt verändern, wir können 10x machen. Und das war der Startpunkt für das heutige Silicon Valley.
Also am Ende deutlich, also nicht nur ein bisschen größer denken, sondern so krass größer denken, dass man in ganz neue Spiele reinkommt eigentlich.
Guck mal heute, wir sagen, wir wollen zu Recht die Umwelt schonen und wir investieren deswegen in die Bahn. Mhm. Die Bahn ist entwickelt worden 1822 und es ist bis heute die gleiche Technologie. Klar, da ist der Zug ein bisschen anders, aber am Ende des Tages ist es ziemlich gleich geblieben. 1822. Wir trauen uns aber nicht, das ist irgendwie nicht in unseren Genen drin, deswegen auch DNA, mal 10x zu springen. Warum bauen wir denn keine Hyperloop? Die fährt 1000 km/h, die verbraucht viel weniger Energie, die kann an jeder Milchkanne halten, weil du einfache Pots ausklinken kannst und du musst nicht jahrzehntelang darüber diskutieren, ob jenes Dorf denn jetzt ein ICE-Haltepunkt wird oder nicht. Und wenn du da mal logisch drauf guckst, sagst du einfach, ey, das macht gar keinen Sinn, dass wir noch eine Bahnstrecke weiter so viel Geld reinstecken, sondern lass uns doch jetzt bitte mal 10x springen und eine Hyperloop bauen in Europa. Hat nur Vorteile.
Warum
tun wir halt nicht.
Ja, aber warum?
Weil es unsere geistige Beschränktheit ist, weil wir nicht so denken. Wenn du einen Jack Ma, einen Elon Musk, einen Jeff Bezos dir anguckst, auch einen Mark Zuckerberg bei allen politischen Herausforderungen, die Jungs trauen sich das. Die Jungs springen dahin. Die haben erlebt, dass das gut ist. Auch ein Tencent. Wir in Deutschland haben das so nicht erlebt. Und deswegen denken die Politiker und die DAX-CEOs nicht so. Die meisten zumindest. Und deswegen auch liegt mir dieses Buch so am Herzen, weil ich das damit genau transferieren möchte, diesen Impuls setzen möchte und sage, hey, traut euch, macht 10x. Es funktioniert. Und deswegen genau, warum machen wir keinen Hyperloop? Sehr gute Frage.
Aber ich meine, gibt's in den USA viele Hyperloops?
Ja, also gut, die bohren ja schon Tunnel dafür und die haben auch schon größere Teststrecken. Aber man muss auch sagen, wir haben ja glücklicherweise echt gute Ingenieure. Wir haben ein Startup Hart, Hyperloop aus Delft investiert. Es gibt an der TUM gute Technologien. Also, aber ich kann dir sagen, China oder USA wird es wieder mal zuerst machen. Ist aktuell, weil ich kenne. Klar, kann auch sein, dass mir hier irgendwas durchgegangen ist, aber eigentlich habe ich ja auch einen ganz guten Draht zum Wirtschafts- und Verkehrsministerium und so. Mir ist kein Projekt bei uns bekannt, was etwas größer wäre.
Weil es einfach nicht durchsetzbar ist oder nicht finanzierbar ist oder beides, hängt immer da zusammen so ein bisschen.
Finanzierbar ist das ja auf einmal alles. Guck mal, wir retten die Lufthansa mit 10,5 Milliarden insgesamt, wenn man alles zusammenzieht. Und jetzt Lufthansa hin oder her, aber da. Also es gibt ja auch Gründe, warum andere vielleicht noch besser dann durch die Krise laufen. Und da haben wir das Geld so. Warum haben wir dann nicht die 10 Milliarden, um mal in unsere Zukunft zu investieren? Und nochmal, es muss gar nicht in mein Hyperloop-Unternehmen gehen, wo ich auch nur ein sehr, sehr kleiner Shareholder bin, ist mir total egal. Von mir aus enteignen die mich sogar vorher in meinem Hyperloop-Unternehmen. Es geht mir darum, dass wir endlich mal eine bauen. Und ja, das sehe ich nicht. Also Geld ist da. Das Geld ist da, aber ich glaube, die Vision und der Mut fehlt, weil du siehst ja irgendwie, ich glaube, Sixt hat 1,5 Milliarden eben mal so, glaube ich, vom Bund bekommen.
Als Kredit,
also,
ne? Als Kredit.
Ja, als Kredit, ja. Ja gut, aber ich nehme es auch gerne als Kredit. Also wenn Peter Altmaier zuhört, lieber Peter, ich nehme auch 10 Milliarden Kredit. Gar kein Problem, weil ich brauche nur einfach irgendwas zwischen 10 bis 20 Milliarden, um das Netz aufzubauen. Also, und das wird sich ja dann auch total rechnen, weil du hast ja dann eine der besten Transportation-Angebote auf der Welt. Nicht nur für Personen, sondern auch für Waren. Stell dir vor, irgendwie Paris, keine Ahnung was, Bonn oder sonst was, oder Berlin innerhalb von, keine Ahnung wie viele Minuten. Das würde sich ja total schnell rechnen. Es hat halt nur keiner den Mut, ins Risiko zu gehen und das Kapital bereitzustellen.
Also das heißt, am Ende ist ein politisches Problem, dass die Politiker oder die Verantwortlichen zumindest das Geld dafür.
Das ist ein Mindset-Problem. Deswegen habe ich auch den Untertitel gewählt: Das Mindset der Zukunft. Deswegen macht ein Elon Musk das mit den Raketen oder ein Jeff Bezos mit seinen Elektrovans. Das ist ein Mindset-Problem.
Ist das denn, was mich daran so ein bisschen immer irritiert, ist, jetzt aber auch gerade, wo du sagst, Elon Musk und Jeff Bezos, dass die immer zum Mars fliegen wollen. Ich meine, es ist ja auch irgendwie ganz interessant und so, aber es gibt doch hier auf der Erde eigentlich gerade mit der ganzen Umweltschutzthematik und Klimawandel, dass die größten Probleme direkt vor der Haustür. Warum muss man dann so viel Geld in eine Marsreise stecken, wenn man sagt, okay, ich könnte doch alternativ irgendwie mal hingehen und sagen, richtig große Durchbrüche beim Umwelt- oder beim Klimawandel erzielen. Wie siehst du das?
Naja, also jetzt mal die beiden wieder als Poster-Childs, die machen ja beides. Ne? Also erstens, sie wollen das ja quasi, der eine will mit Blue Origin quasi das nutzen, den Planeten, um unseren Planeten damit Rohstoffe zuzuführen. Und der andere will uns sogar dahin auslagern, wenn er sagt, wenn wir diesen Planeten nicht retten können, wonach es aktuell aussieht, dann haben wir wenigstens einen zweiten, damit wir weiterleben können. Und beide tun ja auch hier auf dem Planeten deutlich mehr als die meisten. Also klar, Elon Musk natürlich mit Energy, Sustainable Transportation, seinem AI-Projekten und so seinem Brain Interface, da tut er auch eine Menge und Jeff ja genauso, der irgendwie jetzt mal eben, ich weiß nicht wie viel, 100 Millionen Lieferwagen elektrisch bestellt hat und so. Also die tun ja auch schon hier eine Menge. Aber mein Thema. Also ich verstehe das ein bisschen weit weg, aber man braucht auch Menschen, die dann halt noch einen größeren Horizont haben. Denn wenn du dann irgendwann denkst, oh shit, jetzt müssen wir aber in fünf Jahren mal umziehen, dann wird's ein bisschen knapp.
Hast du eigentlich einen von den beiden so mal näher kennengelernt oder mal irgendwie am Abendessen oder sowas getroffen?
Ja, beide.
Okay. Und erzähl mal so ein bisschen, wie war das? Oder welchem Rahmen muss man sich das vorstellen?
Das war, ehrlich gesagt, waren nur sehr, sehr kurze Gespräche. Das eine war irgendwie Founders, so ein Event, da war Elon Musk, ganz kurzes Gespräch. Und das andere Mal habe ich bei Axel Springer, auch nochmal vielen, vielen Dank, von Matthias Döpfner, ein ganz, ganz tolles Event, wo wir so waren. Da konnte ich ihn so, weiß nicht, 5 Minuten, 6 Minuten mit ihm mal wirklich quatschen, auch über Lilium Aviation. Und da merkst du halt direkt, der Typ ist halt einfach brillant. Also der geht halt sofort rein, wollte wissen, wie ist der Thrust von unseren Engines, wie ist die Payload, also wie ist die Energy Density von den Batterien und so. Also so ein Gespräch hat man halt selten mit einem DAX-CEO, muss ich fairerweise sagen.
Das heißt, der Jeff Bezos hat sofort dann auch operativ da die richtigen Fragen gestellt bei so einer, bei einer Nischenthematik sozusagen von vielen, die ihn ja sozusagen betreffen.
Ja, es ist natürlich auch sein Thema so ein bisschen, weil er baut eine Raketenkampagne und ich glaube, der findet das alles gut. Aber ja, aber da merkst du einfach, das sind halt Ingenieure und die interessieren sich halt wirklich dafür. Und wir haben halt nicht den BWL-Background, sondern die haben den Technologie-Background, die natürlich dann auch die BWL-Entscheidungen treffen und auch gutes Marketing machen. Aber das ist, glaube ich, echt der Unterschied, dass wir zu viele BWLer an wichtigen Positionen haben, anstatt Leute, die auch echt die Technologie beherrschen. Auch ein Mark Zuckerberg, der weiß ja, was er da, wie Software funktioniert. Und das haben wir halt in deutschen Unternehmen zumindest deutlich seltener.
Warum, also ich meine jetzt, bin ich ja auch irgendwie fasziniert von dem, was da passiert, aber bei Elon Musk frage ich mich manchmal, warum viele Sachen, die er macht, auch dann so schräg sind, dass sie, finde ich, zumindest hier in Deutschland seine Story ja richtig beschädigen und auch für mich nicht erklärbar sind, warum er jetzt zum Beispiel da diese ganze Corona-Schutz, den wir nun alle da betreiben, warum er den in Zweifel zieht oder warum er damals irgendwelche, als diese Kinder in der Höhle waren in Thailand, da dann irgendwelche Rettungstruppen beleidigt und dann auch natürlich diese ganze Börsenkommunikation auf einmal so der Stock ist 10% zu teuer, einfach so rauszutweeten, ne, wo ja ganz viele Leute da ihr Geld rein investiert haben, dann zu sagen, ey, ihr Idioten, ist viel zu teuer. Das sind ja so verschiedene Sachen, wo ich immer so denke, kannst du dir das erklären? Oder wie siehst du das? Ist das Marketing oder ist er einfach irre? Oder,
Nein, also erstens, genau, also um das auch zu sagen, ich habe wirklich mit Elon super kurz nur einmal gesprochen und ansonsten kenne ich ihn nur von außen und höre halt jeden Podcast oder YouTube-Video, den man öffentlich verfügbar hat. Und deswegen habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Bild von ihm, aber nur aus der reinen Öffentlichkeit. Er ist ein passionsgetriebener Typ, ansonsten könntest du ja auch nicht machen. So, und ich kann dir zu jeder Geschichte den Hintergrund geben. Das eine ist halt, er hat halt wirklich geglaubt, er kann einen besseren Roboter bauen, um diese Kinder zu retten. Das fand er dann irgendwann interessant und er hat den ja auch geliefert, so mein Stand. Und dann kommt halt irgend so ein Typ und sagt halt, ey, deine Roboter brauchen wir ja nicht. Und der ist halt durchgedreht. Mhm. Wahrscheinlich auch total wenig Schlaf, Roboter gerade fertiggestellt. Klar, null klug und normalerweise hast du deswegen ja auch immer so eine Spokesperson und hier hat er natürlich das irgendwie durch drei Filter gejagt, das Statement. So. Und mit dem the price is too high hat er nicht 10% gesagt, sondern einfach nur gesagt, the stock price is too high. Und warum hat er das gesagt? Weil ich glaube, weil dieser Einhorn-Penner halt einfach genervt hat. Also das ist so ein Typ, der shortet halt Tesla, wie blöde, und wird damit auch noch pleite gehen. Und der geht ihm einfach um Nerv. Und dann hat er halt wieder, obwohl er die geilsten Q1-Results gebracht hat, hat er wieder irgendwie einen Blödsinn erfunden, wie ja, das alles gefälscht. Und da war der, glaube ich, einfach echt pisst und hat das getweetet. Das ist natürlich
auch... Das heißt, um das zu erklären, um den Shortseller zu ärgern, hat er sozusagen dann das so kommuniziert, dass es ihm wehtut.
Nein, das war für einen Shortseller total gut.
Wollte ich gerade sagen. Also
das war für einen Shortseller gut. Aber der ist halt so ein bisschen... dem ist es halt egal, der macht's aus Passion. Deswegen, als du mich eben gefragt hast, wie viel Lilium-Shares hast du, ich weiß, wenn es auch Leute sagen, das glaube ich nicht, dass der Frank das nicht auf die letzte Kommastelle weiß. Nein, ich weiß es nur ungefähr. Es interessiert mich nicht. Ich will ein geiles Unternehmen aufbauen und ich bin no way Elon Musk. Aber der macht das einfach aus Passion, weil er da Bock drauf hat. Und wenn ihm irgendjemand auf den Sack geht, dann sagt er auch mal Sachen, die nicht halt überlegt sind. Vor allen Dingen, sein Jahresbonus hing ja total daran. Also ihn selber hätte das beinahe 100 Millionen gekostet oder so, also ihn direkt persönlich. Also das war ihm aber alles total egal.
Weil sein Bonus sich auf den Börsenkurs bezieht.
Ja, irgendwie sowas. Irgendwie über ein Jahr, Median, sowas. Also es war auf jeden Fall echt schädlich für seinen Jahresbonus oder zumindest gefährlich. Also es war null durchdacht oder so. Aber der war einfach, weißt du was? Und der wusste halt, ich habe gewonnen, meine Zahlen sind gut und wollte einfach aus Spaß dem Typen einen reindrücken, aber mehr so von wegen, weißt, kannst du mich? Und nicht taktisch, so schiebe ich den Aktienkurs noch höher. Das war alles. Und das ist natürlich nicht smart, aber ich finde es besser als diese ganze glatt polierte Mist, den wir uns jeden Tag anhören, über drei PR-Sprecher durchgelutscht. Weißt du was? Wir jetzt hier in dem Gespräch wirst du wahrscheinlich auch ganz viel an mir kritisieren können und wo ich wieder zu hart war oder irgendjemand über sonst irgendwas gefahren habe. Aber dann macht's doch auch mehr Spaß, oder? Oder das ist doch ein besseres Leben, wenn man auch mal sich traut, einfach komm. Lass uns jetzt mal ehrlich sprechen und nicht alles glatt bügeln.
Absolut. Also ich bin dir dankbar für das Gespräch. Ich bin mir sicher, da werden sich auch viele dran reiben und so soll es ja auch sein. Und auch in der Vergangenheit stehen wir ja auch dafür, dass hier alle Sichten kommen und dass man sich an den Sachen reiben kann. Das macht ja gute Inhalte aus. Und ich finde es auch irgendwie immer wieder spannend, dass man dann auch dann von dir jetzt nochmal so ein Behind-the-Scenes-Look bekommt. Ich glaube, am Ende hast du hier dann trotzdem Fans gewonnen, auch weil du hier klare Sachen sagst und hoffentlich vielleicht auch ein paar Leser gewonnen für das Buch. Wann kommt's raus? Wann kann man es bestellen? Wahrscheinlich vor allem bei Amazon, ne?
Wir supporten ganz stark den lokalen Buchhandel. Es wird in jedem, hoffentlich in jedem einzelnen Buchladen in Dach, also Deutschland, Österreich und Schweiz, verfügbar sein. Wir haben auch eine gute Kooperation mit Amazon, gerne auch da bestellen, aber auch noch lieber in den lokalen Buchhandel. Montag, 18. Ab dann ist es verfügbar. Und ja, ich freue mich ernsthaft, wenn ihr reinschaut, auch diskutiert mit mir auf Social Media. Es ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema für Europa.
Auf welcher Plattform bist du am besten ansprechbar von allen Social Media Plattformen?
Diskutieren tue ich am liebsten auf Twitter.
Okay, alles klar. Dann wissen wir Bescheid. Frank, danke dir, dass du mal wieder im Podcast zu Gast warst und wir sprechen uns sicherlich in nächster Zeit wieder und prüfen so ein bisschen, wie es Tesla geht, wie es Audi geht, wie es Elon Musk geht, und ja, ob mittlerweile dann mein Sohn mit seinem kleinen CRISPR-Baukasten meine Augenfarbe ändern kann.
Philipp, hat immer ganz viel Spaß gemacht. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, tschüss.